Bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden, bete ich mit uns. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Alles nur kein Märchen, das ist heute das Thema. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin am Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Es war einmal. Das hat ja an Aktualität nichts verloren. Ne? Nach wie vor sind die Märchen von den Gebrüdern Grimm mit manchen Eigenarten, manche meinen, sie sind ganz grausam, aber sie haben nichts an Aktualität und nichts an ihrer Anziehungskraft verloren. Wenn sie erzählt werden, nicht wenn Disney sie umschreibt und sie in Bildern packt, sondern wenn sie erzählt werden und unsere Fantasie anregen, oder wenn man eben von den Dingen hört, die unser Leben ganz ursprünglich ja betreffen. Freude und Ängste, Leid und Glück, Niederlagen und Siege. Und selbst Erwachsene hören ja dahin, es war einmal. Schnell erinnert man sich an Vergangenes, an das, was man vielleicht selber erlebt hat, an seine eigene Kindheit, an Momente, an Orte, an Menschen, die einem was erzählt haben. Es war einmal. Und etwas haben Märchen natürlich auch an sich, sie gehen gut aus. Sie gehen gut aus und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Sie gehen gut aus. Nach allen Wirrungen und Irrungen besiegt die Liebe den Hass, überwältigt der Gute den Bösen, triumphiert der Schlaue über den Depp und überwindet der Schwache den Starken. Das, was uns im Leben versagt, bleibt, in Märchen ist es möglich. Aber es sind eben Märchen, die vielleicht unsere Fantasie anregen, aber im Alltag unbrauchbar sind. Märchenhaft, das wisst ihr selber, geht es in unserem Alltag nur höchst selten zu. Und deshalb berät schon Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, sich von den Mythen, von den Märchen der damaligen Zeit, die damals erzählt worden sind, fernzuhalten und sich aufs Wort Gottes zu konzentrieren. Er schreibt an seinen Mitarbeiter die unheiligen Altweiberlegenden, aber weise ab, dagegen übe dich in Gottesfurcht, glaubwürdig ist das Wort, nämlich das Wort Gottes in der Bibel, und aller Annahme wert. So ist es mit Gottes Wort. Und bei den vielen Geschichten, die uns täglich erzählt werden, manchmal so über den Gartenzaun, manchmal beim Frühstück, ist es ja auch nicht immer ganz einfach. Was sind denn eigentlich Märchen? Was sind glaubwürdige Berichte, fiktive Geschichten, die sich irgendjemand ausgedacht hat oder Fake News? Das kommt ja immer wieder sozusagen in allen Medien, wird immer wieder vor Fake News, also Falschnachrichten, gewarnt. Und manche haben so die ähnliche Meinung, wenn es ums Wort Gottes geht. Biblische Berichte, die für viele auch in unserem Land, müssen wir uns nichts vormachen, einfach nur Märchen sind. Wir waren vor vielen Jahren auf einer großen Freizeit. Einer meiner alten Kollegen hatte die Bibelarbeit zu halten. Junge Erwachsene haben zugehört. Und dann kommt er runter von der Bühne und eine junge Frau sagt ihm, jetzt hat der Hermann wieder seine Märchen erzählt. Das, was Gottes Wort und was er über Gottes Wort gesagt hat und wie er es weitergegeben hat, war nichts anderes für sie als Märchen. Und es ist verständlich und auch erlaubt zu fragen, wie ist denn das mit dem Wort Gottes? Kann ich mich auf Gottes Wort verlassen? Stimmt das, was überliefert ist? Es ist über 2000 Jahre her. Kann ich mich darauf verlassen, dass das seit 2000 Jahren verlässlich überliefert worden ist? Darf ich den auch übernatürlichen Dingen Glauben schenken, die da berichtet werden? Warum soll ich eigentlich dem zustimmen, was ich sonst eher in Märchen oder in irgendwie Fantasiegeschichten packe und was uns dann im Wort Gottes erzählt wird? Es scheint ein altes Problem zu sein. Also ein altes Problem, das schon wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen aufgetaucht ist. Denn der Petrus der beschäftigt sich mit dieser Frage: Wie ist denn das mit dem Wort Gottes? Kann ich mich drauf verlassen? Oder sind das eben Märchen, wie das eben auch damals im ersten Jahrhundert erzählt worden ist? Und da schreibt er Petrus im zweiten Petrusbrief, in Kapitel 1, ab Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel her kommen, als wir mit ihm, also mit Jesus, waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und er tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Soweit mal der Petrus heute Vormittag. Drei Argumente führt er an für die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Wir haben selber gesehen. Das ist das Erste. Denn wir sind nicht klug aus seinen Legenden gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen. Nun war das ja im Judentum so, eine Sache, die auch vor Gericht sozusagen bewiesen werden sollte, brauchte mindestens 2 bis 3 Zeugen. Dann, wenn die übereinstimmend etwas bezeugten, war es wahr oder galt es als wahr. Und der Petrus sagt also nicht nur ich, sondern wir. Und da sind zunächst ja die gemeint, die mit Jesus unterwegs waren, das waren die Apostel. Sie sind Augenzeugen. Im Griechischen steht dort eigentlich noch etwas pointiertes Wort, nämlich Beobachter. Wenn man es ganz genau übersetzt, Beobachter dessen, was passiert ist. Und auch die anderen Jesuszeugen wehren sich dagegen, irgendwie Mythen zu erzählen. Irgendetwas, was sie sich ausgedacht haben, sondern sie sind immer davon ausgegangen und sie geben das auch so weiter. Das, was wir euch berichten, das ist wirklich passiert. Darauf könnt ihr euch verlassen. Sie versichern den Hörern oder auch den Lesern, auch wenn man die 4 Evangelien anschaut, wir sind selber Augenzeugen oder aber wir haben die Augenzeugen befragt und geben die Berichte der Augenzeugen, der Beobachter an euch weiter. Also Matthäus und Johannes waren Augenzeugen, Jünger von Jesus. Sie hatten es selber miterlebt. Nicht immer alles, aber in der Gänze doch alles. Bei Markus und Lukas war das anders. Das ist schon sozusagen die zweite Generation. Sie sagen, wir haben die Augenzeugenberichte gehört. Wir haben das uns erzählen lassen und schreiben es nieder. Markus hält sich da ganz eng an die Berichte dessen, was Petrus ihm erzählt hat. Markus war Mitarbeiter von Petrus und gibt das, was der Petrus sozusagen erzählt hat, weitergegeben hat, dann in seinem Evangelium weiter. Keine Märchen, sondern glaubwürdige Berichte. Verlasst euch darauf. Der Lukas schreibt es als einer ganz am Anfang sehr pointiert. Ich verfasse einen Bericht, andere haben das auch schon getan, ich mache das nochmal. Ein Bericht über die Tatsachen, die unter uns geschehen sind. Gleich am Anfang vergewissert er den Theophilus, ein römischer Aristokrat, verlass dich darauf, das, was ich hier niederschreibe, ist wirklich passiert. Und er verknüpft, weil er eben auch für einen Römer nicht nur das Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel beschreibt, dem Römer, dass das in Zeit und Raum passiert ist. Also, dass das nicht irgendwie in der Luft schwebt, sondern der Lukas ist derjenige unter den Historikern, der immer auch Gottesgeschichte mit Zeitgeschichte verknüpft. Weihnachten, Gebot vom Kaiser Augustus. Das war für alle bekannt, wann das war. Das war auch für den Theophilus bekannt, beziehungsweise wenn es ihm nicht bekannt war, hätte er recherchieren können in den Akten der Römer. Und wenn irgendwie da dem Lukas ein Fehler unterlaufen wäre, dann hätte er sich sicherlich zu Wort gemeldet. Denn ihm war das ja gewidmet. Und wer möchte schon, dass ein Buch, das ihm gewidmet wird, irgendwelche Fehler enthält? Also da hätte wahrscheinlich den Lukas sofort darauf aufmerksam gemacht, also Moment, hier müssen wir was korrigieren. Ist nicht passiert. Von den Tatsachen berichten, die passiert sind. Johannes erinnert ebenfalls an Tatsachen, die man gut nachprüfen konnte. Nämlich, dass Jesus gefangen genommen und gekreuzigt wurde, als Kaiphas hoher Priester war. Kaiphas war ein Machtpolitiker. Der war wie kein anderer, solange auf dem Priestersessel oder auf dem hohen Priesterthron, wie kein anderer. Die Römer hatten nämlich die Macht darüber, schnell mal einen hohen Priester in Jerusalem abzusetzen, neuen zu ernennen. Deshalb wird in der Passionsgeschichte, die jetzt bald wieder auch Thema sein wird, immer auch der Hannas, sein Vorgänger und Schwiegervater, immer benannt. Das war die graue Eminenz im Hintergrund. Aber der hat nichts mehr zu sagen. Der eigentliche hohe Priester war Kaiphas und unter ihm ist Jesus gefangen genommen worden und gekreuzigt worden und auferstanden natürlich. Und die ersten Zeugen der Auferstehung, das war für die Evangelisten das größte Problem überhaupt. Wer waren die ersten Zeugen? Katastrophe. Also nicht, dass die Frauen die Auferstehung nicht gesehen haben, aber das Ergebnis der Auferstehung, nämlich das leere Grab und dass Maria Magdalene eine der ersten war, die Jesus als den Auferstandenen gesehen hat. Aber für die Schriftsteller, für die Biografen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, war das ein Problem. Denn Frauen galten in der damaligen Gesellschaft nicht als Zeugen. Und hatten sie sich aber ja dazu verpflichtet, die Wahrheit niederzuschreiben, also mussten sie das schreiben, was passiert war. Und für heutige Historiker ist das ein überaus felsenfestes Argument, ja, es ist so passiert. Denn in der damaligen Zeit hätten andere nicht bei den Frauen angefangen, sondern vielleicht bei Petrus und Johannes, die zum leeren Grab hinrennen. Aber sie rennen ja nur auf den Friedhof, weil die Frauen ihnen berichtet hatten, was die Engel gesagt haben. Und was Maria Magdalena bestätigt, ich habe den Herrn gesehen. Und Paulus ermutigt die neu entstandenen Christengemeinden dazu nachzufragen, wie das mit der Auferstehung war. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das große Auferstehungskapitel, haben wir uns ja schon mal vor einiger Zeit mal hier genauer angeschaut. Er bietet dort unterschiedliche Zeugen der Auferstehung. Und er lässt an dieser Stelle die Frauen weg. Wenn ihr eine Bibel habt, wo im 1. Korinther 15 irgendwie von Frauen die Rede ist, dann schreibt er nämlich, dass er auferstanden ist, Jesus auferstanden ist nach der Schrift, nach dem dritten Tag, nach Kephas, also Simon Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen, danach über 500 Brüdern auf einmal, von denen manche schon gestorben, aber die meisten leben noch. Danach erschien er im Jakobus, seinem Stiefbruder, hierauf sämtlichen Aposteln und zuletzt auch dem Paulus. Hier schreiben manche Bibeln, und das ist falsch, 500 Brüder und Schwestern. Dem Paulus ist nämlich an dieser Stelle etwas ganz wichtig, nämlich die juristisch verwertbaren Zeugen zu benennen. Und das waren zur damaligen Zeit die Männer. Wer also hier 500 Brüder und Schwestern schreibt, verfälscht den Text, vom Urtext her schon, und nimmt auch dem eigentlichen Sinn des Textes ja die Würze. Nämlich, dass der Paulus schreibt, hier sind alles juristisch verwertbare Zeugen, die ich euch nenne. Keine Märchen, sondern glaubwürdige Berichte, Und deshalb schreiben die Evangelisten zum Teil auch Dinge auf, die nachweislich Dinge sind, die eben Augenzeugenberichten entsprechen. Augenzeugenberichte oder die Kennzeichen von Augenzeugenberichten sind ja unwichtige Details. Augenzeugen erinnern sich an das, was sie gesehen haben. Da haben sich zwei Frauen am Zaun unterhalten, plötzlich kracht es, sie drehen sich um. Auf der Kreuzung stehen zwei Autos, ziemlich demoliert, irgendwie aufeinander geschossen, sie haben nichts weiter gesehen. Sie werden befragt, sie sagen, ja, ein rotes und ein blaues Auto. Bringt eigentlich gar nichts. Aber das sind die unwichtigen Details von Augenzeugen. Das, was ich gesehen habe, gebe ich weiter. Gegebenenfalls auch zu Protokolls. Dinge, die auch im Fortgang der Geschichte keine Rolle mehr spielen. Ich will euch zwei Beispiele nennen. Einmal im Markus-Evangelium, Kapitel 4, könnt ihr es nachlesen. Da geht es um die Sturmstillung. Das große Thema der Sturmstillung ist ja das Machtwort Gottes, das Jesus ausspricht, schweig und verstumme und ist Ruhe. Und nur der Markus, Markus und Lukas haben beide die Sturmstillungsgeschichte und nur der Markus schreibt, und er, als sie losfahren, auf den See hinaus, den See Genezareth hinausfahren, und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Leute, das Kissen spielt im Fortgang der Geschichte oder auch im Sinn der Geschichte eigentlich keine Rolle. Aber das sind Augenzeugenberichte. Auf einem Kissen, der hätte auch auf den nackten Planken schlafen können oder auf irgendeinem Seil, was man dort zusammengewickelt rumlag. Nein, er lag auf einem Kissen. Oder bei der Speisung der 5000 heißt es bei Markus, und er befahl ihnen, nämlich Jesus befahl ihnen, dass sie alle in Gruppen sich ins grüne Gras setzen sollten. Auch das spielt überhaupt keine Rolle, wo die sich hingesetzt haben. Ob die sich auf den Stein gesetzt hätten, aber Markus, Augenzeugenbericht, schreibt das nieder, was der Petrus erlebt hat, ins grüne Gras. Das heißt, hier wird uns eine Mitteilung gemacht, wann das war. Nämlich im Frühjahr. Nach den regnerischen Wintermonaten. Da ist in Israel, wird es grün. Und ist es grün. Denn spätestens ab Ende April, Anfang Mai, wird alles braun. Da steht die Sonne so hoch, dann wird alles ganz schnell ausgetrocknet. Also ins grüne Gras im Frühjahr passiert die Speisung der 5000. Das ist so fast nebenbei gesagt. Und dann Passionsgeschichte, Jesus gekreuzigt, die Jünger sind völlig verunsichert, völlig durch den Wind, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann erleben sie und begegnen dem auferstandenen Jesus. Simon Petrus war mit ein paar Freunden, die mit ihm zusammen waren, am See Genezareth Fische fangen und hat nichts gefangen. Petrus hatte ja schon sowas mal erlebt bei seiner Berufung. Jetzt am Ostertag erlebt er das Gleiche wieder. Und dann sieht er einen Menschen am Ufer stehen, der sagt, Leute, fahrt noch mal raus und werft eure Netze aus. Und sie machen einen großen Fang, sie fahren zurück. Und der Johannes rempelt den Petrus an und sagt, es ist der Herr. Der Jüngere hat Älteren muss darauf hinweisen, es ist auferstanden, es ist Jesus, der dort am Ufer steht. Und dann steht etwas dort, wo sich über Jahrzehnte ganz viele sozusagen den Kopf zerbrochen haben. Sie zogen die Netze heraus und in den Netzen waren 153 große Fische. Es waren nicht 152, es waren nicht 154, sondern 153. Wir haben Theologen darüber gebrütet, was könnte das bedeuten? 153. Sind das die ganzen Arten der Fische, die mal damals bekannt waren? Oder die damals im See Genezareth herumschwammen? Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, die die Fischer vom See Genezareth ja gewohnt waren zu tun. Und der Petrus hatte ja selber ein Fischereigeschäft gehabt. Johannes hatte das Fischereihandwerk bei seinem Vater gelernt und ausgeübt. Man musste eine Fischfangsteuer zahlen. Die Römer wollten es auch immer mit den Steuern. Und da musste man also genau durchzählen, wie viele Fische kann ich verkaufen? Für wie viele Fische muss ich Steuern zahlen? Und dann wurde genau gezählt, 153. Selbst in der, sozusagen in diesem wunderbaren Moment, in diesem außergewöhnlichen Moment, wo sie dem Auferstandenen gegenübertreten, kommen sie aus ihrer Nummer nicht raus. Sie sind Fischer. Und das heißt, erst mal zählen, damit wir nicht zu viel Steuern zahlen müssen. Alles nur keine Märchen, sondern überzeugende Tatsachen. Der Paulus hätte ja auch manches erzählen können, den Menschen, zu denen er gegangen ist, in den griechischen Städten, wo er unterwegs gewesen ist. Im 2. Korintherbrief gibt er ja mal uns so einen Einblick, einen kleinen Einblick darüber, was er so erlebt hat. Spannende Geschichten. Er redet uns nicht so sehr viel über sich selber an. Dieser Stelle, 2. Korinther 11, kann man darüber lesen. Und natürlich, wenn er nach Korinth kam, in eine Hafenstadt, zwei Häfen, hätte er ja was Spannendes erzählen können. Die Leute waren mit Homers Odysseus aufgewachsen, die kannten das. Und der Paulus hätte noch was dazulegen können. Spannende Geschichten, die ich auf dem Meer erlebt habe oder noch unterwegs. Aber der Paulus ist kein antiker Karl May, sondern ein Botschafter in Christi Stadt. Und deshalb redet er von Jesus. Nicht kunstvoll erdachte Mythen, nicht irgendwelche Märchen, nicht irgendwas, was man eben erlebt hat, sondern im Neuen Testament kommen die Augenzeugen zu Wort. Die persönlich Betroffenen, die manchmal, ohne dass sie es wollten, in die Jesusgeschichte hineingezogen sind, die unter Drohungen, Verfolgungen das Wort Gottes nicht verleugnet haben. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, sagt der Petrus, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es muss raus, das, was wir erlebt haben, das geben wir euch weiter. Und so redet und so schreibt der Petrus. Und er berichtet als erstes in diesem kurzen paar wenigen Sätzen über etwas, was sie persönlich erlebt haben. Denn er, nämlich Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Der Petrus war ja ungefähr 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Erstaunliches hatte er gesehen und gehört. Er gehörte ja zu denen, die immer in der ersten Reihe saßen oder standen und alles original miterlebt haben. Er war Augen- und Ohrenzeuge von dem, was Jesus gesagt hatte, was er getan hat, wie er den Menschen begegnet ist, wie er Menschen aufgerichtet, gesund gemacht hat, wie er Blinde sehend gemacht hat. All das hat der Petrus miterlebt. Und dann kam aber etwas, was außergewöhnlich war, nämlich, dass Jesus den engeren Mitarbeiterkreis mit sich auf einen Berg nimmt. Der Petrus schreibt hier von dem heiligen Berg. 3 Jünger werden mitgenommen, an ein paar wenigen Stellen hat Jesus die 3 ausgewählt und ist nur mit den 3 unterwegs. Sonst mit den 12. Aber hier an dieser Stelle werden nur Petrus, Jakobus und Johannes ausgewählt. Das ist sozusagen der engere Mitarbeiterkreis. Und dann gehen sie auf den Berg. Heute ist es ja immer so, wenn man nach Israel kommt, wird der Berg der Verklärung als Tabor bezeichnet, beziehungsweise der Tabor wird mit der Geschichte von Jesu Verklärung in Verbindung gebracht. Das ist ein nicht so sehr hoher Berg, da steht oben eine gewaltige Kirche, die innen natürlich die Verklärung Jesu bebildert. Aber der Tabor war wahrscheinlich nach dem biblischen Befund überhaupt nicht der Ort der Verklärung, sondern der Hermon, beziehungsweise die Golanhöhen, wo der höchste Berg der Hermon ist. Wenn man nämlich den biblischen Zusammenhang ausguckt oder anguckt, ist das viel wahrscheinlicher, dass Jesus dort am Hermon unterwegs gewesen ist, als den viel weiter südlich liegenden Tabor. Der Berg der Verklärung auf jeden Fall, der göttliche Berg, wo sie Jesus sehen, wie er ist. Die Welt Gottes wird geöffnet und die drei bekommen einen Einblick in die himmlische Welt. Als Garanten dafür erscheinen Mose und Elia, die zwei großartigen Gestalten des Alten Testaments, der Führer des Volkes, Mose, der sie aus der Sklaverei geführt hatte, und Elia, über den leider kaum gepredigt wird, der Elia, der großartige Prophet Gottes, der sich eingesetzt hat für die Sache Gottes. In der Bibel heißt es, er eiferte für Gott. Sie bezeugen das und Jesus wird in seiner Herrlichkeit, so wie er in göttlicher Gestalt ausgesehen haben muss, verwandelt, strahlend, ist fast nicht zu ertragen, einmalig unsere ganzen Vorstellungsmöglichkeiten zu übersteigend. Und dann das Wort Gottes. Das ist ja immer das Spannende, dass zu den Wundern Gottes immer sein Wort dazu kommt. Dass sich Gott immer noch an sein Wort hält. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zwei Worte, die schon im Alten Testament vorkommen. Dies ist mein geliebter Sohn, das ist ein Zitat aus Psalm 2, und an dem ich wohlgefallen habe, bezieht sich auf Jesaja 42. Gott hält sich selber an sein Wort und bekräftigt es, indem er dort auf dem Berg den Männern, den Dreien, die mit dabei sind, sozusagen es nochmal vermittelt. Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Petrus schreibt es nieder. Sagt nochmal, hier, das haben wir miterlebt. Prophetisches Wort, das in Erfüllung gegangen ist, als Jesus gekommen ist. Das ist mein geliebter Sohn, den ihr jetzt seht und mit dem ihr unterwegs seid. Und so wie das alttestamentliche Wort sich erfüllt hat mit dem Kommen von Jesus, wird sich auch das neutestamentliche Wort, die Verheißungen, die noch ausstehen, erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb ist Bibel Fundament unseres Glaubens. Das Alte und das Neue Testament, beides ist das Fundament unseres Glaubens. Durch dieses Wort spricht der lebendige Gott zu uns. Durch dieses Wort hören wir Jesus reden, der uns einlädt zur Umkehr, zum Glauben und zum Leben mit ihm. Ich hoffe, dass jeder von uns dieser Einladung gefolgt ist und gesagt hat, Jesus, ja, ich glaube dein Wort und ich folge dir nach. Und in diesem Wort finden wir den Auftrag, den Christen bis heute zu erledigen haben, nämlich, dass dieses Wort nicht verheimlicht werden soll, nicht sozusagen in abgeschlossenen Zirkeln behandelt wird, sondern in die Öffentlichkeit soll. Thema sein soll, auch bei Menschen oder mit und unter Menschen, die noch nichts davon gehört haben. Und dann macht der Petrus das Fundament fest. Wir haben sein Wort. Was für ein Wort. Wir haben sein Wort. Das Fundament. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Gottes Wort unterscheidet sich wesentlich und grundlegend gegenüber allen Mythen, Märchen, was so erzählt wird. Und deshalb, wir haben sein Wort. Aber wir haben es nicht nur, sondern wir sollen es auch lesen. Leider wird es nicht in Dorfkempz, aber woanders, nicht mehr gelesen in Deutschland. Oder nur noch ganz selten. Aber wenn wir darauf achten sollen, was uns Gottes Wort sagt, dann müssen wir es zur Hand nehmen, alleine oder gemeinsam lesen, auf Gottes Wort hören, miteinander lesen, sich austauschen darüber. Unklarheiten, die entstanden sind oder wo man irgendwas nicht versteht, miteinander klären oder sich dort informiert, wo Dinge erklärt werden. sich auch ermutigen, dass wir nicht nur das Wort haben, dass wir das Wort nicht nur lesen, sondern dass wir das Wenige, was wir verstanden haben, auch im Alltag praktizieren. Dann kann es passieren, dass uns Gottes Wort, so wie es der Jeremia mal geschrieben hat, zur Freude und zum Trost wird. Dass es plötzlich in eine Situation hineinspricht, wo wir gedacht haben, was soll's, wie geht's jetzt weiter? Tröstend, das Wort Gottes, auch erhellend und erfreuend. Oder dass Gottes Wort etwas wird, was unseren Lebensweg erhält. Nicht die nächsten 100 Kilometer, aber die nächsten Schritte. Im Psalm lesen wir ja, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dass ich nicht links oder rechts abbiege, falsch abbiege. Und dann wird dieses Wort nämlich zu dem, was der Petrus hier schreibt, dann wird es nämlich ein Wort, was alle Dunkelheiten des Alltags unserer Zeiten, unscheinbar oder undurchsichtige Situationen, unlösbare Fragen und die furchtbaren Ängste auflöst. Wo Licht ist, ist kein Dunkel mehr. Dann wird nämlich das Wort Gottes, wenn wir es haben, lesen, tun, zu einem Licht an einem dunklen Ort. Lügen, Halbwahrheiten, Mythen, Märchen, die bieten keine Orientierung. Deshalb hat es ja der Paulus das seinem Freund Timotheus geschrieben. Ohne Gottes Wort tappen wir im Dunkeln, aber willst du das? Amen. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Herr, danke, dass du es überwacht hast, die Zuverlässigkeit auch der Überlieferung bis in unsere Tage hinein. Danke, Herr, dass du uns ermutigst, deinem Wort Vertrauen zu schenken, es immer wieder zur Hand zu nehmen. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort zur Hand nehmen und lesen, unseren Alltag dadurch prägen lassen, dass es uns wirklich Licht in unseren dunklen Zeiten gibt. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort begegnest. Vater im Himmel, danke, dass du redest, uns Dinge klar machst, auch in dem, was passiert und geschieht und was dein Wille ist für unser Leben, für unseren Alltag, für unsere Gemeinden. Danke, Herr, dass du durch dein Wort gegenwärtig bist. Danke, Herr, dass wir solche Zeiten miteinander haben können, wo wir Zeit für dein Wort haben. Herr, danke, dass du auch mit uns in den Alltag hineingehst. Und ich bitte für die vor uns liegende Woche, dass du uns führst und leitest, Herr, dass du uns bewahrst, dass du uns zeigst, was wichtig ist, was dran ist und was wir auch getrost vernachlässigen können oder weglassen können. Und ich bitte, Herr, dass du uns gnädig bist. Herr, sei du gegenwärtig in der kommenden Woche. Führe und leite du uns. Herr, wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Kirche und Staat, dass du ihnen begegnest und dass du korrigierend eingreifst, sie ermutigst, das zu tun, was du willst. Herr, sei gnädig. Herr, erbarme du dich über dein Volk Israel. Wir segnen Israel in deinem Namen, bitten dich um Schutz und Bewahrung für dein angefochtenes Volk in Israel und für die Juden in der ganzen Welt. Bitten dich, Herr, dass du es schenkst, dass die Geiseln zurückkehren können aus ihrer barbarischen Gefangenschaft. Herr, erbarme du dich über dein Volk und schütze dein Volk, das dir gehört, Herr. Wollen dir die Ehre geben, Herr, und beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.